Every day, thousands of Comcast engineers and technologists like Kunle put people at the heart of everything they create.
The way that I approach work post-fatherhood has really been trying to understand the generation that we're building devices for. Here at the Comcast family, we're building an integrated in-home Wi-Fi solution for millions of families like my own.
Now millions of families can work, learn, and play together under one roof. Visit ComcastCorporation.com to learn more.
Volker Wissing hat sich der Lindner Herrschaft, der Lindner Macht entzogen. Das nennt man Machterosion. Sie funktioniert nicht mehr bei allem. Und was man ja auch nicht unterschätzen darf, in der Süddeutschen und in der Zeit ist diese Geschichte über das Drehbuch und D-Day und so weiter nahezu zeitgleich erschienen. Die wussten das beide. Das heißt, es muss im Inner Circle der FDP Maulwürfe geben, die ein Interesse haben, eine eindeutig Lindner schädigende Erzählung nach draußen zu geben. Das heißt, da gibt es Menschen in der FDP, die offenbar nicht mehr im Machtbereich von Christian Lindner sind, die ihr eigenes Ding machen. Das heißt, auch in der FDP scheint sich sowas wie eine Führungsfrage zu stellen.
Familienpackung, der mutmachende, der Mutmach-Podcast mit Paul Suse und Hajo Schumacher. Dreimal die Woche frisch vom Küchentisch mit politischer, psychologischer und jugendlicher Kompetenz. Immer überraschend, provozierend und saukomisch.
Klopf, klopf. Hallo?
Ist das ein Scherz? Nee,
du musst fragen, wer ist da?
Ach so, wer ist da?
Ja, also nochmal, klopf, klopf.
Wer ist da?
Ungesichertes G.
Ungesichertes G?
Ja, das musst du fragen.
Was ist das?
Nein, ungesichertes G, wer?
Ach so, ungesichertes
Peng.
G. Ah.
Okay. Ja. Ey, total holpriger Einstieg in die heutige Ausgabe der aktuellen Wochenschau der Familienpackung, aka der Mutmach-Podcast, im Studio, im Berliner Hinterhofstudio für euch. Hajo Schumacher, Expertenrummeiner, überhaupt Experte und Politologe und sein Sohn ihm gegenüber.
Paul Schumacher, Musiker, Gartenbauer, 30 Jahre alt, mein Sohn. Und wie jede Woche gucken wir erstmal, was ist dir Lustiges widerfahren neulich?
Ja, also es war tatsächlich dieser Witz, der mir unverhoffterweise auf dem Weg hierher einfiel. Und er soll
du hast ihn erfunden?
Also, es gibt ihn bestimmt schon, aber er fiel mir ein.
Wer?
Ja, genau. Peng. Ja, das ist halt, ne, weil, also der klassische Knock-Knock-Joke.
Ah, okay.
Eigentlich, also Knock-Knock.
Ja, ich, so. Entschuldigung.
Ja, ey, kein
Thema. Ich hab's nicht geschnallt. Kennst du Pauline Brandberg, 41, Schwedin? Nee,
nein.
Die von sich selber sagt, sie habe die seltsamste Phobie. Sie hat eine Bananenphobie.
Ui.
Sie ist Politikerin, sie ist Gleichstellungsministerin, Liberale in Schweden. Und ihre Mitarbeitenden sind angewiesen, zum Beispiel bei irgendwelchen Besuchen in irgendwelchen Büros oder Konferenzen, darauf zu achten, dass nirgendwo in irgendwelchen Obstschalen eine Banane lagert. Weil dann dreht Pauline Brandberg durch.
Okay.
Sie hat eine Bananenphobie. Das ist in Schweden gerade Talk of Town. Ich frage mich, was passiert, wenn die ins Museum geht und sieht zum Beispiel von Andy Warhol diese Pop-Art-Banane. Also funktioniert das nur bei realen Bananen? Oder
spannend.
Auch so, oder es gab doch diesen Vogel, wie hieß der, Maurizio Cattelan, der hat mit Gaffertape drei Bananen an die Museumswand so geklebt
und meinte,
wurde inzwischen bei Sotheby's für 1,5 Millionen versteigert.
Ja, also sind bestimmt immer noch dieselben Bananen.
Ich stelle mir vor, so eine schmutzige Trennungsgeschichte. Ne? So ihr Mann trennt sich von ihr oder sie hat ihn rausgeschmissen und er schickt ihr, wo immer sie ist, irgendwie bewirft er sie mit Bananen oder schickt ihr welche oder so, einfach nur, um sie zu ärgern. Also ich finde Bananen.
Fruchtkörbe, die jetzt
das ist echt lästig.
Haken dran.
Haken dran.
Genau, was kommt nicht vor?
Ja, bei mir kommt unser ukrainischer Staatspräsident Wladimir Zelensky nicht vor.
Bei mir kommt Taylor Swift nicht vor und es kommt Robert Habeck nicht vor.
Echt nicht?
Weil der nämlich am Sonntag mit 96% von den Grünen, von dem Grünen Parteitag zum Kanzlerkandidaten, zum Kandidaten der Menschen ausgerufen wurde. Und 96% ist für eine diskussionsfreudige Partei wie die Grünen ein absolutes Traumergebnis.
Ja, aber das ist ja ähnlich oder es deckt sich ja so ein bisschen mit den Neuwahlen.
Kommunalwahlen zur Parteispitze, oder nicht?
Ja, da wurde auch.
Der Bewerber, der aus dem linken Flügel gekommen ist, auch irgendwie mit 93% gewählt oder so.
Und das waren ja auch beides Habecks-Kandidaten. Mhm. Also Franziska Brandner, die zweite, hat ein bisschen schlechter abgeschnitten, aber das war für grüne Verhältnisse schon ganz schön einstimmig in der SPD. Aber da kommen wir gleich zu, auch zum Kollegen Lindner.
Volkes Stimme.
Volkes Stimme, unser Freund Rolf Zukowski.
Ja.
Die Weihnachtsbäckerei hat uns eine Karte geschrieben, offenbar nicht nur uns.
Und es ist nicht mal Keksteig
drauf. So, die klingende Briefmarke, Klammer auf, Tipp Toy, war für mich das Ereignis des Jahres.
Ja, ich habe mit dem Satz gelesen.
Was anfangen?
Naja, ich denke, das wird eine Art der Erfindung gewesen. Oder
also hier ist auf der Briefmarke dieser Postkarte ein Barcode drauf. Ah. Und ich dachte, wenn man diesen Barcode ansteuert, dann bekommt man, klingt es irgendwie.
Dann
nee, das habe ich schon alles versucht.
Okay, das funktioniert nicht, oder was?
Nee.
Da, komm, jetzt muss ich hier nochmal
als
die jugendliche Komponente
ran. Ja, dann mach du das.
So, pass auf.
Also falls jemand von euch da draußen weiß, was eine klingende Briefmarke ist und was das Geheimnis dieser Rolf Zukowski-Karte ist. Siehst du?
Geil, das wird so das One Piece, das wird so die große Schatzjagd.
So, und dann bedanke ich mich sehr, sehr herzlich bei Werner. Das muss ich mal vorlesen. Lieber Hajo, schnell mal schauen, was die Schuhmachers heute so anbieten. Und da sehe ich, dass es dieses Spezial mit Frank Staus geben wird. Ich glaube, ihr hattet ihn vor Jahren schon mal zu Gast. Und gleich habe ich mit Andrea die Sendung angehört. Ja, das ist der alte Hajo. Spritzigkeit trifft Tiefgrund und was? Paart sich mit Zeitgeist gespeister Notwendigkeit. Klasse. Ui. Hat mir sehr gut gefallen. Ich bin dienstags wieder an Bord, versprochen.
Cool.
Ganz herzliche Grüße nach Tauberbischofsheim zu Werner. Schön, dass du wieder da bist, einer unserer Althörer. Mhm. Und damit gleich der Hinweis auf den Dienstag, jetzt bis zur Bundestagswahl am 23. Februar. Jeden Dienstag ich mit meinem alten Freund und auch durchaus Gegner, Frank Staus, der wahrscheinlich die meisten Wahlkämpfe in Deutschland gemacht hat, als Werber, als Wahlwerber auf sozialdemokratischer Seite, ob das Gerhard Schröder, Klaus Wowereit, Malu Dreyer war, er hatte sie alle und wir streiten uns in der Dienstagsfolge über das Thema Pistorius oder Scholz. Mhm. Würdest du, Paul, jetzt den ja doch etwas glücklosen und in den Umfragen eher abgeschlagen stehenden Scholz im Amt lassen? Mhm. Oder würdest du ihn durch Boris Pistorius ersetzen, der wiederum auf Nummer 1 der Beliebtheitsumfragenplätze steht?
Also ich denke, das ist, muss ein ganz klarer Move hin zu Pistorius sein. Ich glaube, nur
warum?
So kann die SPD ihr Gesicht wahren. Naja, ich möchte da so ein bisschen mit dem argumentieren, was momentan bei den Grünen passiert. Auf der einen Seite liest man sich ja bei den Wahlen zur Parteispitze, also gerade bei den Reden über das Bündnis Sarah Wagenknecht aus. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass das jetzt auch so ein bisschen ja die Habeck-Grünen werden. Und wenn das die Habeck-Grünen sind und es schon die Sarah-Linken gibt, dann braucht es vielleicht die Boris-Roten. Also dass
ja,
das
interessant.
Ne, so ein bisschen jetzt dahin geht, dass wir jetzt auch ein bisschen personenkultig wieder werden.
So, und Frank Staus nimmt genau diese Argumentation von dir, die ja durchaus was für sich hat, nimmt er aus der Sicht eines Wahlkämpfenden auseinander. Mhm. Ich will nicht ganz viel spoilern, er sagt nur, es ist zu wenig.
Einfach nur zu ändern.
Einfach nur nicht Olaf Scholz zu sein.
Naja,
und in Wirklichkeit wissen wir relativ wenig über Boris Pistorius. Mhm. Ja, das ist vielleicht auch sein Erfolgsgeheimnis. Ja, der ist noch nicht ausgeleuchtet. Ja,
aber kriegt man den jetzt in so kurzer Zeit so gut ausgeleuchtet, dass
all das wirst du am Dienstag in 61 Millionen, so haben wir das Special genannt, 61 Millionen Wahlberechtigte, du übrigens auch. So, nächste Nummer.
Der Untergang der Woche.
Ja, der Untergang der Woche, für mich immer noch so ein bisschen der Nachklang aus den Wahlen in den Vereinigten Staaten.
Ja.
Und zwar gibt es einen tollen YouTube-Kanal, der hieß früher All Gas, No Brakes.
Ja.
Also so wie nur Gas geben oder wer bremst, verliert.
Ja.
Wahrscheinlich besser übersetzt. Inzwischen umbenannt in Channel 5 News. Und das ist eine Reihe junger Leute, die ja versuchen, ihr Ohr am Boden zu haben und mit den ganz klassischen Straßenumfragen an Universitäten zu dieser Folge in Washington D.C. vor allem Menschen aus der POC-Community befragt haben, wie das denn passieren konnte und wieso die Erklärungen sind. Das Spannende ist, dass zu einem Großteil die Meinung vorherrscht, dass Leute einfach nicht wählen gegangen sind, weil ihnen das
Programm von Frau Harris gerade in Bezug auf Israel-Palästina nicht ausgereift genug war.
Und also lieber Trump Präsident werden lassen?
Ja, und das fand ich auch spannend, weil es herrschte dennoch auch so eine Stimmung vor, von wegen die nächsten 4 Jahre überleben wir jetzt auch noch. Also das haben wir schon einmal hingekriegt. Also das finde ich auch grundweg positiv.
Dieses 2016 bis 2020 hat Trump jetzt auch, naja, nicht so viel angestellt.
So, die Welt ist nicht ganz untergegangen, aber dass natürlich jetzt damit wieder 4 Jahre flöten gehen für nachhaltige Klimaentwicklung, für Wirtschaftszweige, die aufgebaut werden könnten in diese Richtung unter diesem Präsidenten, für Migranten, für Zuwanderung. Das ist ganz klar, dass das ganz, ganz üble Zeiten werden. Und da frage ich mich so ein bisschen, reicht es denn in der Demokratie dann zu sagen, ich halte mich da raus oder muss man dann aktiv werden und da auch in den sauren Apfel? Also wo ist denn die Kompromissbereitschaft mit sich selbst?
Ja, das muss aber jeder für sich selber entscheiden, weil nicht wählen ist ja auch ein Statement.
Total.
Zumindest wenn es bewusstes Nichtwählen und nicht Bequemlichkeits-Nichtwählen ist. Ja. Wir machen diese Montagsfolge ja schon ziemlich lange. Der Untergang der Woche ist ein innenpolitisches Thema, mein Lieber, weil die nächste Kategorie heißt ja draußen vor der Tür.
Du bist da habe ich ja noch ein anderes
dafür. Ah, okay. Also, Christian Lindner und einige FDP-Größen haben offenbar schon seit Wochen, / Monaten den Bruch vorbereitet mit PowerPoint-Präsentationen, Drehbüchern und so weiter. Das Ganze wurde D-Day genannt. Eine historische Anspielung an den Tag, als die Alliierten, also die Amerikaner in der Normandie landeten, um dann quasi die Welt von Nazi-Deutschland zu befreien. Ob die Analogie so treffend ist, weiß man nicht. Das 18-Seiten-Papier in Anlehnung an Graf Lambsdorff wurde Torpedo genannt. Auch eine etwas kriegerische Formel. Und die entscheidende Frage ist, ist Christian Lindner jetzt als Lügner, Schauspieler und so weiter enttarnt und bringt ihn das politisch unter die 5%.
Naja, er hat doch das Ganze so ganz cool abmoderiert und meinte so von wegen, naja, Wahlkampf und alles.
Man bereitet sich halt vor.
Ja, genau. Also irgendwie hat so ein bisschen den Anschein, als wäre bei jedem Händeschütteln irgendwie immer irgendwo schon ein gezückter Dolch unter dem Gewand gewesen. Also
was mich dabei wirklich nervt ist, wir wussten, dass Anfang November gewählt wird in Amerika. Wir wissen auch, dass am 20. Januar die Inauguration des neuen Präsidenten stattfindet. Wenn ich schon eine ganze Weile weiß, dass ich aus dieser Koalition raus will, dann mache ich das so schnell wie möglich. Mhm. Das hätte die Chance bedeutet, dass wir mit dem Amtsantritt von Donald Trump und seiner interessanten Mannschaft, die er sich da zusammengestellt hat, dass man zumindest eine funktionierende Regierung hat, auch um Europa zusammenzuhalten. Ja, in Frankreich ist ja auch gerade so ein Führungsvakuum. Das finde ich verantwortungslos. Und der zweite Punkt, den ich sehr interessant finde, es sind 2 Dinge passiert. Weißt du, wie Macht definiert ist in der Politikwissenschaft?
Oh, nee.
Macht ist definiert als die Kraft, Menschen auch gegen ihre Überzeugung auf deinen Kurs zu bringen. Aha. Das heißt, du bist jetzt meinetwegen kein Lindner, ich bin Christian Lindner, du bist kein Lindner-Fan, aber aus Gründen der Parteidisziplin oder so stimmst du gegen deine Überzeugung oder vielleicht, wenn du nicht hundertprozentig überzeugt bist, doch für deinen Parteivorsitzenden.
Das könntest du total vereinfachen. Gib mir einfach Geld.
Gut, das wäre, ja. Volker Wissing hat sich der Lindner-Herrschaft, der Lindner-Macht entzogen. Das nennt man Machterosion. Sie funktioniert nicht mehr bei allem. Und was man ja auch nicht unterschätzen darf, in der Süddeutschen und in der Zeit ist diese Geschichte über das Drehbuch und D-Day und so weiter nahezu zeitgleich erschienen. Die wussten das beide. Das heißt, es muss im Inner Circle der FDP Maulwürfe geben, die ein Interesse haben, eine eindeutig Lindner-schädigende Erzählung nach draußen zu geben. Das heißt, da gibt es Menschen in der FDP, die offenbar nicht mehr im Machtbereich von Christian Lindner sind, die etwas, die ihr eigenes Ding machen. Das heißt, auch in der FDP scheint sich sowas wie eine Führungsfrage zu stellen. Es gibt da jetzt keinen Pistorius in der FDP, wenn man jetzt mal von Wolfgang Kubicki absieht. Aber das ist das Interessante. Also bleibt die FDP ruhig oder kriegen die auch so eine Scholz-Pistorius-Debatte, weil sie sagen, Mann, der Lindner ist so verbrannt, mit dem können wir jetzt nicht nochmal in die nächste Wahl gehen.
Zu dem Thema interessant, wir haben am Montagabend einen Udo Butter Bandtalk und einer der Tagesordnungspunkte für diesen Bandtalk ist, ob wir ein wenig Merch an das Finanzministerium verschicken. Wir haben da nämlich so T-Shirts, da steht FCK-FDP drauf und die Frage wäre jetzt, ob Volker Wissing schon so weit gehen würde, zu sagen, ja, bin ich dabei, Jungs.
Müsst ihr aber ins Verkehrsministerium schicken, weil in der FDP ist er nicht mehr, der Wissing. Der ist ja ausgetreten. Das übrigens, ich habe mit dem Kollegen
Markus Feldenkirchen vergangene Woche gleich zweimal geredet. Einmal beim Tippitalk von Radio 1 und einmal in Köln mit Micky Beisenherz bei der Live-Aufzeichnung von Apokalypse und Filterkaffee. Und Markus Feldenkirchen hat für den Spiegel mit Volker Wissing ein längeres Interview geführt. Mhm. Und Wissing hat gesagt, also wenn man in so eine Koalition reingeht, dann hakt man sich unter und bleibt zusammen. Dann ist man verlässlich, dann gibt es sowas wie Vertrauen und so weiter. Und Markus, der wirklich ein kritischer Kopf ist, sagt, der Wissing hat ihn überzeugt mit einer sehr protestantischen, preußischen, calvinistischen Arbeitspflicht- und Verantwortungsethik. Mhm. Für alle, die sagen, ja, der klebt ja an seinem Posten. Nee, tut er nicht, weil wenn er in keiner Partei ist, dann wird er auch an der nächsten Bundesregierung nicht angehören. Mhm. Wissing war es als einziger wirklich sicher, dass für ihn mit dieser Wahl Ende ist. Mhm. Also der macht das nicht zu seinem Vorteil, abgesehen davon, dass er aus einer sehr reichen Familie kommt. Wir gucken in die Welt.
Draußen vor der Tür.
Kannst du dir nicht ausdenken?
Die Rubrik kommt später.
Ach so, scheiße.
Das ist draußen vor der Tür. Sag mal, du bist verwirrt so.
Ja, ich bin, tatsächlich habe ich auch mein Handy vergessen und befinde mich damit auf absolutem Blindflug heute, aber habe mich in Vorbereitung auf diese Folge so viel eingelesen in meine Themen, dass ich die jetzt gerade im Kopf noch so ganz gut nachvollziehen kann. Das nächste Thema, über welches ich reden wollte, wir kehren zurück nach Amerika und gucken uns dann mal die NATO an.
Ja.
Kommen auch nochmal auf Zelensky zu sprechen, der ja Olaf Scholz kritisiert hat. Wie kann man denn mit Putin telefonieren? Gleichzeitig spricht sich Zelensky ja aber auch aus für eine diplomatische Lösung, die er gerne ja herbeiführen würde im nächsten kommenden Jahr. An der Ostfront in der Ukraine scheint es wohl richtig, richtig düster auszusehen. Die russische Armee rückt da wohl sehr, sehr stetig vor, wenn auch unter hohen Verlusten.
Gnadenlos auch.
Und das Spannende ist jetzt, kommen wir zurück zu den Staaten und der NATO. Wovor ja viele, ja gerade Verteidigungsexperten Angst haben, ist, dass wir unter Donald Trump keinen Ausstieg aus der NATO sehen werden von Amerika, sondern eine ruhende, eine schlafende NATO.
Ja.
Und da gibt es so ein paar eklige Zahlen, wie zum Beispiel, 5000 Kampfflugzeuge so in etwa, die wir als NATO besitzen. Ja. Davon stellt ein Drittel Amerika. Ein weiteres Drittel dieser übrig gebliebenen zwei Drittel ist zumindest mal amerikanisches Fabrikat. Und damit sind wir auch auf Ersatzteile aus diesen Ländern angewiesen. Ja. Bodentruppenmäßig stellen die Staaten mindestens ein Drittel der verfügbaren Bodentruppen. Und davon sind gerade nur 90.000 hier in Europa stationiert. Was ich so spannend finde, mein viel geliebter und innig verfolgter YouTube-Kanal von Arte macht jetzt auch schon so Videos, so muss Europa sich jetzt wieder verteidigen. Ist Gewalt wirklich nötig? Ich habe sowas von keinen Bock auf den Schützengraben. Und auch bei der bestandenen Staatsexamen, ich muss euch da draußen übrigens allen herzlich für danken, dass ihr Leo so tatkräftig die Daumen gedrückt habt.
Hat geholfen?
Ja, total. Der Mann ist jetzt Volljurist. Ich glaube, ich muss mir für das zukünftige WG-Leben tatsächlich rechtlichen Beistand holen, weil ich keinen Bock habe, jetzt wegen jeder unabgewaschenen Pfanne irgendwie direkt irgendwelche Briefe ins Haus zu bekommen. Aber dabei zu bleiben, ich weiß nicht, wo dieser Talk hinführen soll, dass Europa jetzt wieder wehrhaft werden muss. Und jetzt geht es ja auch gerade wieder darum, bei uns hier die Wehrpflicht einzuführen und alles.
So, und jetzt kommt dein alter Vater mit seinen Erfahrungen aus den Jahren des Kalten Krieges.
Mhm.
Da war Hochrüstung der Garant für Frieden. Das klingt widersprüchlich, ist es eigentlich auch, aber wenn du Krieg vermeiden willst, dann bereite dich auf ihn vor. Ist ja auch irgend so ein chinesisches Sprichwort. Das heißt, niemand greift dich an, wenn du an deiner Grenze ganz viele Raketen, Waffen stehen hast.
Ja.
Du wirst angegriffen, wenn du schwach bist. Sehr darwinistisch. Aber wie wir an Putin und anderen sehen, auch durchaus realistisch.
Mm.
Insofern ist die Frage, kaufst du dir mit einem hohen Verteidigungsetat Frieden?
Mm.
Ich weiß, das ist totes Kapital, das rostet vor sich hin, das verdient kein Geld und.
Mm.
Aber das ist die Logik des Kalten Krieges. Sei stark, dann greift dich keiner an. Wenn du selber auch nicht angreifst, alles dufte.
Also die Logik, du weißt doch, dass wir auch große Wummen haben. Also lass es
ganz
besser.
Genau. Ganz genau.
Hm.
So, und das ist eine Sprache, die versteht ein Trump und ein Chinese und ein Putin und jeder, der irgendwie angreift.
Hm.
In dem Zusammenhang bin ich draußen vor der Tür auf ein paar Studien gestoßen, insbesondere junge Männer. haben Trump/Musk gewählt.
Ja, das ist auch
aus der Soziologe Oliver Nachtwey von der Uni Basel sagt, es gäbe eine hohe Zerstörungslust, also dieses Kaputtmachen des bestehenden Systems, ohne genau zu wissen, was danach kommt. Also mich erinnert das so ein bisschen an dieses Pubertäre, wir zertrümmern jetzt mal eine Telefonzelle oder eine Bushaltestelle, einfach so, weil wir es können. Mhm. Kannst du das nachvollziehen, dass junge Männer auf dieses, ich meine, Musk und Trump waren jetzt beim MMA, da beim Käfig-Fight in New York gemeinsam und haben zugeguckt. Hulk Hogan, der ja auch seine total übertriebene Männlichkeits-Wrestling-Figur ist, hat ganz offenbar als Wahlhelfer besser gezogen als, ich sag mal, Beyoncé für Kamala Harris. Kannst du das nachvollziehen, dass für junge Männer dieses Trumpische Grenzen überschreiten, dreist sein, große Fresse haben, dass das verfängt?
Also ich denke, dass es, ja, ich kann es dahingehend nachvollziehen, weil ich irgendwie sagen würde, macht kaputt, was euch kaputt macht. Und ich zu, ja, doch irgendwo davon überzeugt bin, dass wir ohne gewisse, ich weiß jetzt echt nicht, wie ich das irgendwie so ausdrücken kann, dass man das hier in so einen Familienpodcast packt. Ich glaube, ich zäume das Pferd einmal von hinten auf und sage, dass eben auf dieser Feier zum bestandenen Staatsexamen, wo mein Mitbewohner Leo gesagt hat, er will jetzt Richter werden und aber auch dem Prüfungsausschuss oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses gesagt hat, vor allem bin ich jetzt erstmal ein Jahr lang Musiker.
Ja.
Und dann gucke ich, was ich werden will. Aber auch schon gern Richter.
Aha.
Und meinte, er hätte dafür ein anerkennendes Lächeln von dem Prüfungsausschussvorsitzenden bekommen. Und womit ich darauf hinaus will, ist, dass ich genau diese Antwort zu sagen, ich möchte jetzt erstmal Mensch sein, die finde ich wahnsinnig wichtig, weil ich mich auf eben der Feier zu diesem Staatsexamen dann mit einem Doktoranden in der Volkswirtschaftslehre unterhalten habe, der gesagt hat, naja, also solange der Kapitalismus noch läuft, werde ich irgendwie alle Vorzüge, die es irgendwie geht, voll ausnutzen, weil da ist es mir egal. Aber sobald die Revolution irgendwo anfängt und er sagte dann, man könnte das Ganze so einfach vom Zaun brechen mit dem Internet und einfach mal alle Leute zum Bankautomaten jagen. Und
also er geht davon aus, dass der Untergang unweigerlich...
Er geht als Doktorand der Volkswissenschaftslehre aus Frankreich davon aus, dass der Untergang innerhalb der nächsten 10 Jahre, also zumindest nicht der Untergang, aber ein Knall passieren wird, der bis jetzt aufgrund der Datenlage, die wir über den bisherigen Markt und seine Entwicklung haben, nicht voraussagen können.
Ich finde, diese ganzen Untergangserzählungen sind immer extremistische Narrative, weil das ist immer so, wir müssen das System beenden, bevor es uns in den Untergang führt. Ich bin da ausgesprochen skeptisch. Aber jetzt mal eine Frage, eher der, schon auch ein bisschen so aus der Alpha-Klasse. Elon Musk ist jemand, der ein ausgeprägtes Ego hat.
Ja.
Und wenn man sich seine Firmenkonstruktion anschaut, dann ja auch durchaus so auf Weltherrschaft ausgerichtet.
Mhm.
Donald Trump aber auch.
Mhm.
Die beiden haben sich jetzt untergehakt.
Mhm.
Elon Musk soll unter einem Präsidenten Trump die Bürokratie auf Effizienz trimmen. Das heißt, ganz viele Leute rausschmeißen.
Mhm.
Wie lange geht eine Fahrgemeinschaft von zwei Alphas gut?
Oh, das ist eine gute Frage.
Wann streiten die sich?
Also ich sehe das Ganze ja als Pinky und Brain Situation, wer die beiden Cartoon-Mäuse nicht kennt, einer groß und schlaksig und ein, sagen wir ein bisschen einfacher geraten, der andere eher ein bisschen kleiner, gedrungener, dafür die Hirnkapazität eines Intel-Rechners. Und das Spannende ist jetzt, inwieweit der Werkzeugkasten seinen Hammer verkraften kann, glaube ich. Also wann wird der Hammer zu groß oder wann sagt der Hammer, ich hau jetzt auf den Werkzeugkasten drauf?
Andersrum gefragt, kannst du dir vorstellen, dass die beiden einvernehmlich, kooperativ, gemeinsam, freundschaftlich die nächsten 4 Jahre überstehen? Einträchtig.
Kann nicht sein.
Ja, irgendwie nicht.
Kann nicht sein.
Irgendwie nicht.
Dafür sind zwei Riesenegos, passen nicht in einen Raum.
Und jetzt werden sie uns eines Besseren belehren in den nächsten 4 Jahren.
Die Bromance zwischen Elon und Donald. Don Elon.
Ja, genau.
Nächste Kategorie.
Das kannst du dir nicht ausdenken.
Ja, in China wurde der Preis für Qualitätsjournalismus verliehen. Und zwar an einen Journalisten, der einen Artikel über Xi Jinpings einstimmige Wahl zum Präsidenten geschrieben hat.
Wahrscheinlich sehr kritisch.
Ja, total kritischer Artikel. Also ne, vieles hinterfragt in der chinesischen Machtstruktur und so.
Okay,
ja.
Glückwünsche gehen ja, raus nach
für
Peking.
Diesen Preis.
Kennst du Alex Kesi?
Nee.
Das ist die Community- und Markenmanagerin von Pornhub.
Oh.
Pornhub.com ist einer der größten
Erotik-Websites.
Pornografie-Anbieter im Internet.
Ja, voll.
Und die haben Angst vor Donald Trump, weil nämlich in diesem dicken Drehbuch, Drehbücher sind gerade in der Politik, Project 2025, also ja. Wo ganz viele Thinktanks schon mal vorbereitet haben, was alles zu tun ist bei Trump. Die haben gesagt, alle Produzenten von Pornografie sollen in den Knast. Mhm. Das ist natürlich so ein klerikaler klerikales Interesse. Und das Interessante ist jetzt, dass Pornhub schon mal so in die Vorwärtsverteidigung geht.
Aha.
Zum Beispiel dürfen nur noch Videos hochgeladen werden, wenn eine schriftliche Einverständniserklärung aller Beteiligten vorliegt und ein Personalausweis. Also Volljährigkeit und Einverständniserklärung.
Immerhin.
Ganz viele waren auch so Spannervideos, die einfach gegen den Willen irgendwelcher Menschen gedreht wurden, aus Umkleidekabinen oder weiß der Geier was, ganz widerlich. Also dieses Spannerfilm.
So Upskirt-Filming und
sowas. So was ja. Auch immer, das soll auf jeden Fall geändert werden bereits in den allgemeinen Bedingungen. Also man kann von Pornografie halten, was man will, aber wenn man sich die Abrufzahlen anguckt, scheint ja doch auf ein gewisses Interesse zu stoßen.
Wer hätte gedacht, dass Donald Trump da für solche Veränderungen sorgt?
Ja, und was auch interessant ist, dass zum ersten Mal jemand von diesem Unternehmen überhaupt ein Interview gegeben hat, weil die bislang eher so totale defensive Kommunikation, und die haben Netzpolitik.org, hat eben Alex Kekesi dieses Interview am Rande der Pornomesse Venus hier in Berlin gegeben.
Hm.
Aber sehr aufschlussreich. Also wen das interessiert, einfach mal bei netzpolitik.org gucken. Wir kommen zur nächsten Kategorie.
Family Affairs.
Ja, diese Woche Dienstag um 19 Uhr werde ich mich mit Frank Gödel unterhalten.
Ach, du wirst?
Göbel.
Ja.
Frank Göbel unterhalten und wir sprechen ab 19 Uhr abends über Musik, Garten, Landschaftsbau und eben diesen Podcast. Und ich bin sehr gespannt, was da so auf mich zukommt. Ich werde nicht so häufig.
Rede gut über deinen Vater.
Ja,
ich kann euch ans Ohr legen, ans Herz und ans Ohr unsere Mittwochsfolge. Dienstag Frank Staus, 61 Millionen Mittwoch, reden wir mit Patrizia Di Stefano. Patrizia Di Stefano ist Gestalterin von Buchcovern, das ist ihr Job, das ist
cool,
super. Und ihr Vater, klassische Einwanderungsgeschichte, Italiener, hatte eine legendäre Pizzeria in Zehlendorf, also da, wo du als Gärtner unterwegs bist.
Wo?
So, und der hat die Tiefkühlpizza erfunden. Weil der so viele Anfragen hatte, weil der so gute Pizza gemacht hat, dass alle so, und dann hat er irgendwann.
Wir müssen vorproduzieren.
So, dann hat er sich die aber nicht patentieren lassen.
Ei.
Und ich glaube, die Tiefkühlpizza ist ein ziemlich, also fast so wie Pornhub, ein Milliarden-Business. Wenn ich mir überlege, wie viele verdammte Tiefkühlpizzen jeden Tag.
Ich habe gerade wieder eine mit Schinken-Sauerrahm ausprobiert.
Durch die Mägen gehen und wenn du dir anguckst im Kühlregal von Supermärkten, wie unglaublich viele, auch verschiedene, jeder Influencer hat eine eigene Pizza. Warum haben wir eigentlich noch keine Familienpackungspizza?
Und es ist irgendwie alle, also halbwöchentlich ist auch eine neue im Angebot.
Ja.
Auch ganz gemein. Also wie, wenn man dann
deine Idealpizza.
Oh, meine Idealpizza ist tatsächlich keine Pizza, sondern Flammkuchen.
Okay, ich finde ja nach wie vor Rucola-Parmaschinken ist eine ziemlich gute Kombi.
Ich muss sagen, die meisten, also am meisten überzeugen mich häufig die ganz klassischen Mozzarella-Sachen.
Also, Patrizia Di Stefano erzählt die Geschichte ihres Vaters und wie
die
das
Zehlendorfer
alles so war.
TK-Pizza fast das Licht der Welt erblickt hätte.
Ich freue mich da total drauf, wir haben es noch nicht aufgezeichnet, aber...
Ah, ich hätte es ihm so gegönnt.
Ja, das finde ich allerdings auch.
Da wird die Nachtigall in der Pfanne verrückt.
Ja, ich hatte versprochen, wir kommen nochmal auf die Bananenphobie zu sprechen.
Ja.
Und ich weiß, das ist jetzt ein ganz schön langer Bogen von A nach B, aber in meiner Tiergeschichte diese Woche geht es um Schlangen und Babys.
Aha.
Und um folgendes Experiment. Kleinkinder, ja, so im Alter von ich kann gerade sitzen und meinen Kopf aufrecht halten, bis mhm, ich bin immer noch nicht ganz in der Lage, komplette Sätze zu sprechen, ja, werden in einen Raum gesetzt, von ihren Eltern getrennt,
ja, ne,
alle so ganz fidel, und dann setzt man da Schlangen rein, die aber natürlich an Menschen gewöhnt sind und die, ja, jetzt erstmal per se diesen Kids nichts Böses wollen.
Ungiftig.
Ungiftig irgendwie, ne, so und auch alles natürlich so kontrolliert, ja, dass den Kindern, dass sie nie da in Gefahr sind.
Also das heißt, die Kinder sind noch nicht geprägt durch die Schlangenphobie ihrer Eltern.
Und haben vor allem ihre Eltern auch nicht in Sichtweite,
okay,
oder mhm, in Hörweite. Mhm. Das mhm, heißt, sie sehen die Reaktionen ihrer Eltern,
ja,
auf zum Beispiel das Anfassen, ja, dieser 2 Meter langen Schlange.
Ach so, so die richtig da so, so Kavenzmänner.
Ja, also wirklich, und die gleitet dann da so vorbei und da siehst du diese Patschehändchen hier so patsch, patsch auf so einer Schlange rum. Umhauen, ne? So, und die Schlange, so wie K, sich durch den Dschungel windet.
Und die Kinder finden das okay. Total,
ja, genau, da ist irgendwie nichts. Und das ist laut denjenigen, die diese Studie oder die dieses Experiment vorbereitet haben, ein Indiz dafür, dass Angst auch gerade erlernt wird. Also, ja, dass klar, Angst ein soziales Phänomen ist. Da bist, ja, du wieder bei deiner sozialen Ansteckung,
ja,
und auch zum Beispiel von pessimistischen, sagen wir mal, fatalistischen Zukunftsszenarien, die mhm, erzählt werden können, welche Macht diese ausüben. Da stellt sich mir so ein bisschen die Frage, woher kommt die Bananenphobie? Also es muss doch jemanden,
ja,
oder sie ist mal ausgerutscht oder so. Also so.
Wir bleiben
irgendwo
dran.
Irgendwo,
ja, wir bleiben dran.
Irgendwo muss es herkommen. Die Bananenphobie
lässt uns nicht los. Kennst du Aisenia fetida?
Nee.
Solltest du aber, weil das ist ein Kompostwurm.
Oh.
Das ist kein Regenwurm, sondern, ja, nochmal ein bisschen was Spezielles. Und zwar deswegen, weil ich mich mit dem Gedanken einer Wurmkiste trage.
Oh ja.
Weißt du, was das ist? Mhm. Das ist quasi so ein Heimkompostwerk.
Ja, ja.
Eine Kiste aus Holz mit so verschiedenen Einsätzen,
mhm,
und da schmeißt du alle organischen Küchenabfälle rein.
Genau.
Sogar Ananas, also und auch Bananenschalen.
Ja, ja.
Zitrusfrüchte natürlich nicht, nichts gekochtes, kein Fleisch und so weiter. Also das, was auch das sonst in Kompostregeln gilt.
Mhm.
So, und angeblich völlig geruchlos, ohne dass man irgendwas machen muss. Du wirfst da einfach nur deine Küchenabfälle rein, Kartoffeln, Schalen und so weiter. Und diese ganzen vielen Würmer, die man sich im Internet
kann man sich halt so raus.
Die machen das zu Humus, mhm, innerhalb von ein paar Wochen. Wichtig, das muss dann halt, das kannst du jetzt nicht draußen, weil es ist denen zu kalt. Die brauchen so 20 Grad. Darf aber auch nicht zu warm werden, also nicht neben dem Tannenbaum.
Ansonsten fangen die Enzyme an.
Hast du Grillwürmer? Hast du irgendwelche Erfahrungen mit Wurmkisten? Kennst du Menschen, die sowas in der Küche oder sonst wo stehen haben?
Total viel schon im Internet drüber gestolpert, bis jetzt noch nicht die Muße gehabt, eine selber anzufangen. Aber das Spannende in dem Zusammenhang ist ja tatsächlich dieser Humus, der da am Ende des, genau, Wurmes rauskommt, weil diese Regenwurmscheiße, wie man sie jetzt im, mhm, Volksmund auch nennen kann, sieht man ja häufig im Rasen dann neben dem Loch des Wurmes, genau, so ein kleines Häufchen,
ja,
manchmal. Und das Spannende ist jetzt, dass es nicht der Wurm an sich ist, der die organischen Abfälle wieder in Anorganik zurückübersetzt. Also die Pflanze an sich, die, ja, dann mit dieser Komposterde gedüngt wird,
ja,
nimmt ja anorganische Mineralien durch ihre Wurzeln auf,
ja,
und verbaut diese oder verstoffwechselt, mhm, diese im Zweifel, genau, ne, zur Fruchtbildung oder zum Wachstum. So, und das Spannende ist jetzt, dass dieser Mineralisierungsprozess innerhalb des Wurmes durch einen Pilz im Verdauungstrakt dieser Würmer stattfindet.
Also der Wurm ist eigentlich nur die Montagehalle.
Genau, du bist eigentlich nur eine Art Wirt, wenn du so willst.
Ja, also und drinnen ist Pilz und,
genau,
und Speiserest. Oder,
genau, ja, und die Pilze sind eigentlich die, ach, wirklichen Mineralisierer, die wir auf diesem Planeten haben. Andere Lebewesen sind dazu nicht in der Lage.
Also gilt auch für den Regenwurm oder den, ja, Kompostwurm zwischen Leber und Milz.
Genau, passt immer noch ein Kompostwurm.
Ja. Nicht schlecht. Ja, meine Tiergeschichte, ach, die hatte ich schon.
Ups, fast vergessen.
Fast vergessen.
Ja, eigentlich gar nicht fast vergessen. Wir haben tatsächlich noch eine Auftrittsanfrage für dieses Jahr bekommen.
Nein, Silvester?
Wir werden, ja, Silvester in der Volksbühne spielen.
Wow.
Wahrscheinlich sogar auf der großen.
Wow.
Und da in einem, ja, in einer Kollaboration verschiedener Jugendzentren, die ich glaube gerade aus dem Berliner Stadtkern an den Rand verdrängt wurden,
ja,
nochmal so, ja, das Jahr-Revue passieren lassen. Jahr-Revue passieren lassen, genau.
Ey, cool. Ich finde, Bands, die Silvester spielen.
Ja, also wir sind noch ein bisschen früher dran. Danach, ne, haben verschiedene Leute noch Party zusagen, klar, und so. Aber ja, kriegen wir alles hin.
In Australien. ja, in Australien sollen Instagram und TikTok erst ab 16 zugänglich sein.
Ja, viel Spaß damit.
Weil die Politik sagt, nachweislich negative Effekte auf Entwicklung, bla 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 bla, kennen wir alles, die üblichen Argumente, an denen ja auch was dran ist. Warum sagst du viel Spaß? Weil die Kids vor allen Dingen lernen zu hacken.
Also das wäre natürlich cool. Ja. Vielleicht führt das dann auch zu einem neuen bewussteren Umgang mit eben diesen Medien. Ich würde halt nicht den Verbotsweg gehen, ich würde den klaren Kompetenzweg gehen. Es muss Medienkompetenz gefördert werden. Es muss der Umgang mit eben dieser neuen Rolle eines neuen Selbstverständnisses in einer digitalen Zeit gearbeitet werden.
Aber wie, also das ist ja ungefähr so, als wenn du sagst, wir geben Heroin frei und wir müssen einfach nur den Umgang damit lernen. Das Argument der australischen Regierung ist, das macht süchtig. Mhm. Durch diese Dopaminschleifen und, Algorithmus, immer schärfere, härtere, du kannst nicht aufhören.
Ja, aber guck mal, dann macht es ja, es macht ja auch ab 16 noch süchtig.
Völlig klar, aber du kannst es nicht ganz verbieten.
Genau, aber
also du hältst es für den falschen Weg.
Ja, auf jeden Fall, weil letzten Endes ziehe ich doch vor allem damit den InfluencerInnen, die damit ihr Geld verdienen und damit ja auch irgendwie die neuen Werbegesichter einer globalisierten Wirtschaft sind und die halt plattformübergreifend diese neuen KäuferInnen irgendwie anwerben. Also warum hole ich mir denn jetzt nicht die InfluencerInnen ran und sage, passt auf, wäre doch cool, wenn ihr so darüber reden könntet, dass ihr sagt, es gehört noch mehr dazu, als sich einfach nur vor eine Kamera zu setzen und dann ganz viel Geld zu verdienen.
Weil das den Rechten völlig egal ist, weil die jedes Instrument nutzen, um die Demokratie kaputt zu machen. Die rein technische Frage lautet, wie kannst du sicherstellen, dass die Person, die ein Smartphone in der Hand hat, auch tatsächlich 16 oder wie alt auch immer ist.
Und da wird es nämlich kriminell, weil dann heißt es ja, dass du irgendwie zum nächsten iPhone-Kauf seine Geburtsurkunde mitbringen muss und dann wird er irgendwo auf so einer unveränderlichen digitalen, auf so einem digitalen Ausweis irgendwo dein, weiß ich nicht, Alter eingraviert.
Ja, und am 16. Geburtstag kriegst du eine Mail, herzlichen Glückwunsch,
genau,
du darfst dich heute bei Instagram anmelden.
Wow, jetzt dürfen sie Bikini-Fotos sehen.
Also ich finde dieses Vorhaben zumindest mal interessant. Mhm. Ich finde es gut, dass es ausprobiert wird, auch auf die Gefahren, dass es scheitert, weil es sich nicht umsetzen, nicht kontrollieren lässt oder so, aber zumindest versuchen es mal welche. Technisch, ethisch und so weiter, wirtschaftlich alles nicht geklärt, aber du kriegst es nur raus, wenn du es ausprobierst.
Und was liegt an?
Was liegt an die Woche? Was macht das Laub?
Ach, mit Verlaub, es ist noch einiges was zu tun. Die Bäume sind immer noch nur zur Hälfte leer und ich glaube, die schönsten Momente in der letzten Woche war, du hattest gerade so einen Teil des Parks von, naja, schon angebapptem Laub entfernt.
Ja.
Und dann
fällt es zu schön.
Genau, und dann stellst du dich so einen Moment hin und hältst deine Nase in den Wind. Und nehmen die Rieseln die nächsten Blätter zu Boden und du weißt, nächste Woche wird auch noch was zu tun sein.
Da möchte ich ganz kurz ein wenig Kritik üben an deinen lieben Kollegen, die
von der BSR,
die hier in Schöneberg mit ihrem Laubbläser unterwegs waren.
Oh, ja.
Die hatten nämlich so eine Mischung aus diese Straßenmaschinen, diese Kehrmaschinen, die das Laub auch schon so leicht anhäckseln und die dann vom Laubbläser nochmal irgendwie zu so Haufen zusammengefegt wurden. Dummerweise parkte unser Auto und weil wir das nicht so viel gebrauchen, parkte es auch schon länger neben so einem Laubhaufen.
Mhm.
Das heißt, das gesamte Auto war paniert in Blätterschnipseln.
Ja.
Und ich war gerade in der Waschmaschine, also in der Waschanlage.
Stimmt, ich war mit einer völlig frisch geblankten, wienerten Karre nach Leipzig gefahren, hast du völlig recht.
Sah unmöglich aus. Also, vielleicht kann man da nochmal drüber nachdenken, wie man das regelt. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche.
Genau, rutscht nicht aus.
Und
es soll Schnee fallen.
Ach, und es soll arschkalt werden, kommen wir auf.
Podcast von Funke.